You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Es beschäftigt uns schon eine ganze Weile. Immer mal wieder wird es hier im Programm, im tagesaktuellen Magazin eingestreut. Nicht ganz so oft, wie es vielleicht dem Betroffenen beschäftigt. Die Rede ist von Tim H., der nämlich schon jahrelang haltlosen Vorwürfen ausgesetzt ist von Seiten der Staatsanwaltschaft Dresden. Er muss sich nämlich gegen bestimmte Vorwürfe juristisch wehren. Dem Aktivisten Tim H. wird vorgeworfen, einige Demonstranten während der Blockaden gegen einen Neonazi-Aufmarsch in Dresden im Jahre 2011 mit einem Megafon zu einer Überwindung einer Polizeikette aufgerufen zu haben. Und zwar sei das wohl lediglich mit den Worten »Kommt nach vorne« passiert. So heißt es in der Anklage. Das wird in der Anklage dann mit besonders schwerem Landfriedensbruch und Rädelsführerschaft juristisch übersetzt. Nach drei Instanzen hieß es Ende des letzten Jahres für Tim zunächst nach den vielen Vorwürfen endlich Freispruch. Doch nach diesem Freispruch will die Staatsanwaltschaft nun in Berufung gehen, und zwar weil der Angeklagte ein Megafon bei sich getragen habe. Ja, das Landgericht Dresden hätte klären müssen, zu welchem Zweck eben der Angeklagte ein Megafon bei sich geführt habe, wenn nicht um die unfriedliche Menge, den schwarzen Block, zu koordinieren und anzutreiben, so meint es die Staatsanwaltschaft Dresden. Ja, nun fragen Sie sich vielleicht, was es mit diesem Megafon auf sich hat, was das Megafon in dieser Argumentation soll. Ja, erst in der dritten Instanz war dieses Megafon auch Thema, denn man hat Tim H. da auch nicht mal mehr nachweisen können, dass er dieses Megafon überhaupt genutzt hatte für Ansagen. Das führt nun aber dazu, dass die Existenz des Megafons an sich Thema ist. Das ist das, was die Staatsanwaltschaft jetzt zum Thema machen will vor Gericht. Was das Ganze noch absurder macht, als es ohnehin schon ist, diese ganze Farce und diese ganze Verhandlungsgeschichte. Denn Tim H. hat einen langen Prozessmarathon hinter sich. Noch nach der ersten Verhandlung 2013 hieß es in dem Urteil für Tim H. 22 Monate Haft ohne Bewährung. Tim H. erzählt von seiner Reaktion und von dem Prozessmarathon.
Es war schon mal ein ziemlicher Schock. Ich hatte damals noch einen Anwalt aus Berlin. Wir haben damals schon gerechnet, dass wir auf jeden Fall in die Berufung gehen müssen und dass es ein politisches Urteil wird. Die quasi Debatte in Dresden und Sachsen nach Dresden-Nazi-Frei war ja sehr stark geprägt von alles Chaoten, die unsere schöne Stadt zerstören. Man müsste jetzt quasi da mit harter Hand gegen vorgehen. Insofern war ich schon darauf eingestellt, es gibt ein hartes Urteil. Hat allerdings gedacht, das wird zur Bewährung ausgesetzt. Und diese sozusagen Gefängnisstrafe ohne Bewährung hatten, glaube ich, nochmal dazu geführt, dass sich relativ viele Leute stark solidarisiert haben und dass wir dann auch nochmal weitere Möglichkeiten hatten, quasi jetzt juristisch weiter dagegen vorzugehen. Wir sind dann ja in die Berufung gegangen, die Staatsanwaltschaft übrigens damals auch, der war das Urteil noch zu klein, zu niedrig und hatten dann in der Zwischenzeit, gab es ja noch andere, auch durchaus prominente Prozesse, den gegen Lothar König zum Beispiel und sind dann im Laufe sozusagen der eigenen Recherchen, muss man schon sagen, dann noch auf weiteres Videomaterial gestoßen im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte, konnten dann auch uns noch eine weitere Person hinzuziehen, die sich vor allen Dingen intensiv mit der ganzen Videogeschichte beschäftigt hat und konnten dann tatsächlich für den zweiten Prozess an Landgericht Dresden, das war dann glaube ich 2013, relativ umfangreich darstellen, dass die bisherige Anklageschrift in der Form überhaupt nicht zu halten ist. Mhm. Also das heißt, die Frage von wie viele Megafone waren vor Ort, wer hat was gemacht, wer ist überhaupt zu sehen und was ist überhaupt zu sehen, nochmal einem ganz anderen Licht dargestellt werden konnten. Genau, und das hatte dann auch zur Folge, dass das Verfahren sozusagen vom Landgericht, also das erste Verfahren vom Landgericht durchaus weitaus fairer ablief und am Ende stand dann ein Schuldspruch wegen Beleidigung. Ich soll einen Polizisten mit Hau ab, du Nazischwein beschimpft haben, der zu dem Zeitpunkt mit seinem Tonfa auf eine Frau einschlägt, die auf dem Boden liegt. So. Und die Geldstrafe allerdings relativ hoch, 4.050 Euro. Haben dann aber gesagt, okay, damit können wir leben. Die ganzen schweren Anklagepunkte sind ja vom Tisch. Und dachten dann, das ist soweit in Ordnung. Dann allerdings festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen ist. Und dann haben wir uns gesagt, das machen wir jetzt auch, um quasi sozusagen die Frage der Beleidigung quasi auch nochmal vielleicht anders darstellen zu können oder anders verhandeln zu können.
Ja, soweit zunächst Tim H., der erzählt hat, wie er juristisch von einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung zu einer Geldstrafe kam durch zwei Instanzen hinweg. Und Sie haben jetzt sicherlich auch schon hier die Widersprüche zur Anklage gehört, die dann im Prozess auch aufgedeckt worden sind, aufgedeckt werden konnten. Und wenn Sie dachten, noch widersprüchlicher und absurder kann es nicht werden in der Prozessgeschichte, ja, da muss ich Sie enttäuschen. In der dritten Instanz zerplatzten die Anklagepunkte dann wie Seifenblasen. Und das zeigt auch nochmal ganz eindrucksvoll, wie politisch diese Verhandlungen gegen Tim H. waren und noch sind.
Und diese dritte Runde, da ging es dann vor allen Dingen nochmal um die Frage von, genau, des Landfriedensbruchs und schwerer Landfriedensbruch und die Frage nochmal der Beleidigung. Und bei der Beleidigung stellte sich dann tatsächlich heraus, dass Aktenlesen ist schon eine Kunst, stellte sich dann raus, dass der Strafantrag seinerzeit des Polizeibeamten, der sich dann nun beleidigt fühlte, er ihn gar nicht gestellt hatte, sondern der durch den Polizeipräsidenten Düsseldorf gestellt wurde und das allerdings auch nur, weil damals die Polizei Dresden der Düsseldorfer Polizei mitgeteilt hatte, wir haben jetzt hier einen Täter gefunden, machen wir noch eine Anzeige obendrauf wegen Beamtenbeleidigung, damit die Sache rund wird, also jetzt in den eigenen Worten. Und das hat der Polizeipräsident auf diesen Strafantrag gestellt, allerdings viel zu spät. Man hat 3 Monate Zeit, einen Antrag zu stellen und ich glaube, der kam 7 oder 8 Monate später. Genau, insofern war quasi aus formalen Gründen auch die Beleidigung vom Tisch. Die Frage nach dem Landfriedensbruch, auch das konnte klar verneint oder abgewiesen werden, weil es ist, gibt ja auch eine Reihe von Grundsatzurteilen zu der ganzen Frage, ab wann ist man ein Redelsführer? Und ein Redelsführer quasi ist nicht eine Person, die durch ein Megafon Leute quasi zu etwas aufruft, ohne dabei selber an Gewalttaten beteiligt gewesen zu sein. Das heißt, genau, die Frage ist eigentlich juristisch soweit sauber durchdekliniert und ich habe einen Freispruch bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut und war sehr froh. Und nun wird sozusagen das letzte Urteil noch ein bisschen getrübt, weil die Staatsanwaltschaft noch einmal Revision eingelegt hat.
Der Freispruch für Tim H. vor Gericht ist also ganz entscheidend getrübt worden. Die Staatsanwaltschaft hat sich einen absurden Grund einfallen lassen, um Tim H. noch einmal vor Gericht zu zerren, weil er eine Masse mit einem Megafon aufgewiegelt haben soll zum Durchbrechen einer Polizeikette. Die erfundenen Vorwürfe der Beleidigung, die sind ja nun auch hoffentlich endlich vom Tisch. Und jetzt schon ist klar, wie manipulativ die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren gegen Tim H. vorgegangen ist.
Zum einen sind die Ermittlungen der Dresdner Polizei oder dieser Sonderkommission ganz klar einseitig geführt worden. Die Akte, also mein, ja, das hat einer Verteidiger so schön gesagt, die Akte ist ein bisschen gerade gezogen worden. Das heißt, entlastende Materialien, von denen die Polizei durchaus wusste im Übrigen, sind in der Akte nicht aufgetaucht. Und Dinge, die mich belastet haben oder scheinbar belastet haben, sind auch überhöht und auch ein Stück weit nicht ganz korrekt dargestellt worden. Also zum Beispiel, wenn es um so Zeugenaussagen ging oder Anwohner, die dort was gesehen haben wollen, so eine Geschichten. Fotos, die angeblich gemacht worden sind von Anwohnern, die in der Akte aber gar nicht auftauchen und solche Geschichten. Das heißt, die eine politische Ebene ist quasi, man will auf jeden Fall hier eine Verurteilung und einen Erfolg haben. Und die andere Ebene war dann nochmal vor Gericht selber. Der Amtsrichter seinerzeit sagte ja auch ganz klar, das, was Sie getan haben, nee, das, was andere getan haben, müssen Sie sich mit anrechnen lassen. Und der wollte da klar sozusagen so ein Exempel statuieren.
Haltlose, hanebüchene Vorwürfe werden Tim H. seit 2011 zur Last gelegt, seit er auf einer Antifa-Demonstration 2011 war. Muss er sich gegen bestimmte Vorwürfe juristisch wehren? Möglicherweise beinhalten die Vorwürfe einfach nur, dass er kommt nach vorne gerufen hat, ob mit oder ohne Megafon, lassen wir jetzt mal hier im Raum stehen. Das können Sie sich ja selbst ausrechnen. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Staatsanwaltschaft Dresden daraus einen schweren Landfriedensbruch macht und ein höherer Beamter auch nicht davor zurückschreckt, noch weitere Anklagepunkte dazu zu dichten. Hier soll ganz offensichtlich eine politische Zielscheibe gefunden werden. Wir bleiben weiter für Sie dran und berichten darüber, wie es Tim H. in der kommenden 4. juristischen Instanz ergeht.
Am 2. Mai 2016 zeigten hunderte Menschen Zivilcourage. Sie haben sich entschlossen, auf die angekündigte Demonstrationsroute des neofaschistischen und demokratiefeindlichen Legida-Bündnisses gesetzt. Diese Sitzblockade war ein legitimes Mittel des zivilen Ungehorsams und ein deutliches Zeichen gegen die menschenverachtende Haltung, die Legida mit regelmäßigen Aufmärschen durch die Stadt Leipzig getragen hat.
Den Protestierenden wurde durch Repression zugesetzt.
Obwohl die Blockade den Aufmarsch der Rechten nicht verhinderte, wurden im Anschluss 163 Personen festgehalten. Mit dem Vorwurf, sie hätten gegen das Versammlungsrecht verstoßen, wurden ihre persönlichen Daten durch die Polizei aufgenommen. Obwohl sie lediglich von ihrem Grundrecht Gebrauch gemacht hatten, flatterten den Betroffenen in den folgenden Monaten Bußgeldbescheide und Strafbefehle ins Haus. Insgesamt fordert die Stadt Leipzig von ihnen über 50.000 Euro ein. Während in Politik und Presse das Ende der regelmäßigen Legida-Aufmärsche gefeiert wird, sehen sich diejenigen, die maßgeblich für diesen Umstand gesorgt haben, mit ungewöhnlich hohen Strafen und Bußgeldern konfrontiert.
Wir hätten uns dazu gesetzt.
Die 163 Menschen, die für ihre Entschlossenheit gegen menschenverachtende Aufmärsche nun juristisch verfolgt werden, stehen exemplarisch für all diejenigen, die sich in 2 Jahren immer wieder auf der Straße für Mitmenschlichkeit und für eine offene, solidarische Gesellschaft eingesetzt haben. Sie stehen für all diejenigen, die dabei nicht nur der eigenen Ermüdung trotzten. Sie stehen auch für alle, die sich der ständigen Bedrohung durch Neonazis und wiederholter Repression durch Polizei und Behörden erwehren müssen.
Kommt nach vorne!
Ohne Solidarität wären die vielen Proteste gegen rechte Aufmärsche nicht möglich gewesen. Ohne das solidarische Akzeptieren und Unterstützen verschiedener Aktionsformen wäre es nicht gelungen, Legida die Straße zu nehmen.
Wir werden uns dazusetzen.
Solidarität bedeutet, einander zu unterstützen, wo die gleichen Ziele verfolgt werden. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir werden weiterhin für eine vielfältige, offene und solidarische Gesellschaft einstehen und gegen jegliche Diskriminierung auftreten. Das Ende von Legida ist nicht das Ende rassistischer und ausgrenzender Umtriebe. Es war immer wichtig und es bleibt weiterhin wichtig, Zivilcourage zu zeigen und entschlossen zu widersprechen, sobald sich Nazis, Rassistinnen und Rassisten breitmachen wollen. Widersetzaktionen und deutlicher Widerspruch sind keine Verbrechen.
Wir lassen uns nicht zusetzen.
Ziel unserer Solidarität ist nicht nur die praktische Unterstützung der Betroffenen. Ziel ist auch, ein starkes politisches Zeichen zu setzen. Wir werden nicht akzeptieren, dass der Protest gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mit Repression überzogen wird. Einschüchterung der Zivilgesellschaft, Einschränkung ihres Handelns werden nicht hingenommen.
Wir setzen uns dazu. Ihr auch?
Unser Aufruf zur Solidarität soll nicht bloßer Aufschrei bleiben. Wir wollen aktiv werden und uns organisieren. Vielfältige Aktionen werden finanzielle und juristische Unterstützung leisten für die Betroffenen der Repressionen des 2. Mai 2016. Sie werden die Zivilgesellschaft stärken.
Kommt nach vorne!
Haltet euch auf dem Laufenden, bleibt in Kontakt und werdet aktiv. Vom Solitresen in der Lieblingskneipe bis zum Brief an die zuständigen Amtsträgerinnen und Amtsträger ist jede Form der Unterstützung wichtig.
Setzt euch dazu!
Es war schon häufiger im Programm von Radio Korax das beste Hotel Europas. Das liegt in Athen, nennt sich City Plaza und ist ein ehemaliges Hotel, was vor ziemlich genau einem Jahr besetzt wurde und geöffnet wurde für Geflüchtete, die dort unterkommen und etwas besseres Leben führen als an vielen anderen Orten in diesen Tagen in Europa. Das City Plaza, das ruft zu einem Aktionstag am Samstag auf, zu einem internationalen, zu einem transnationalen Aktionstag gegen Grenz- und Krisenregime. Einer, der diesen Aufruf geschrieben hat, ist Yorgos, der Soziologe und gleichzeitig aber auch Aktivist beim City Plaza. Und der kann erzählen, warum es überhaupt zu diesem Aktionstag am 18.03. kommen wird.
18. März ist ein ganz bedeutender und symbolischer Tag. Gerade ein Jahr von dem Türkei-Abkommen, was auch hier in Griechenland eine radikale Veränderung der Grenzregime verursacht hat. Für uns in City Plaza ist auch ganz bedeutend, weil gerade in diesem Wechsel von Migrations- und Grenzenpolitik haben wir die Entscheidung getroffen, so ein leerstehendes Hotel zu besetzen und zum Flüchtlingsunterkunftsort zu verwalten.
Ja, soweit Jorgos über den Europäischen Aktionstag, den es am Samstag geben soll und geben wird. Organisiert das Ganze oder aufgerufen und ausgerufen von Menschen, die in Athen, also in Griechenland, sich organisieren. Das Ganze fernab von Verordnungen und staatlichen Interessen. Also praktische Solidarität versuchen auszuüben, in dem Fall zum Beispiel mit einem ehemaligen Hotel, was besetzt wurde und jetzt als Unterkunft dient, von Geflüchteten, das sogenannte City Plaza eben. Nun ist das nicht das einzige Hausprojekt in Athen oder Thessaloniki in Griechenland, was in den letzten Monaten, in den letzten Jahren besetzt wurde. Nun gab es Anfang der Woche am Montag eine Räumung von gleich mehreren Hausprojekten. Da hat die griechische Polizei selbstverwaltete Flüchtlingsunterkünfte in Athen geräumt. Rund 130 Geflüchtete wurden von dort dann in eine Polizeistation gebracht und sie sollen nun verteilt werden auf Flüchtlingscamps. Außerdem wurde eine besetzte Villa geräumt und Aktivisten verhaftet. Eine besetzte Villa in Athen, die in den letzten Jahren als Treffpunkt für soziale Bewegungen gedient hat. Der griechische Minister für Bürgerschutz verteidigte dann auch die polizeilichen Aktionen. Die antiautoritäre Bewegung in Athen erklärte hingegen, dass der Staat einmal mehr sein wahres Gesicht gezeigt habe. Und das ist tatsächlich interessant, denn in Griechenland regiert ja eine formal linke Partei mit der Syriza, die sich allerdings bei den Aktivisten nicht allzu großer Beliebtheit erfreut. Ein weiteres Beispiel, warum das so ist, gab es nun am Montag gleich mehrere Hausprojekte wurden geräumt. Jorgos schätzt die Situation für uns ein.
Zwei Besetzungen, so eine politische Besetzung in Sografo in Athen und eine neue Besetzung für Flüchtlingsunterkunft wurden frühmorgens von Polizei geräumt. Das ist nicht das erste Mal, dass passiert ist. Okay. Aber ja, wie Sie gesagt haben, kann man eine neue Qualität sehen. Kann man nicht gerade vorstellen, ob es zu einem systematische Repression von solche radikale Solidaritätsbewegungen kommt. Aber sicher ist eine Zurückwirkung oder eine öffnet eine Periode, die auch für uns in City Plaza einen Druck von den Medien, von den Besitzerinnen und so weiter kommt. Und auch genau diese Repression ist nicht klar, wie von der Extremrecht benutzt wird. Das schiebt den ganzen Diskurs und es ist klar, dass die Syriza-Regierung in alle diese Monaten nicht nur zu der Unterstützung der dominante Politik Europas in Migrationsfrage folgt und implementiert, sondern die fährt zurück von ganz Grundpositionen von dieser Partei in der Vergangenheit.
Du hast gerade auch schon gesagt, dass man das im City Plaza Hotel so ein bisschen bemerkt. Was bedeutet das denn für euer Projekt, diese neue Qualität der Repression, wie du das jetzt gerade genannt hast?
Für uns gibt es seit lange eine Auseinandersetzung mit der Besitzerin. Ist etwas kompliziert, das jetzt in einem Interview zu präsentieren, aber in jedem Fall gibt es eine Kampagne gegen uns, eine Hetzkampagne von der Seite der Besitzerin, gefolgt bei ganz vielen rechtsextreme und faschistische Blogs im Internet. Und in den letzten Tagen, und das ist die neue Qualität, dass die Regierung kommt in repressive Maßnahmen, die ist fast jeden Tag bei den Nachrichten und wirbt für eine Räumung von City Plaza. Natürlich, wir haben in all diesen Zeiten, insbesondere City Plaza, wir haben eine ganz starke Unterstützung. Jeder und jede kann spüren, was in City Plaza passiert. So alle diese Hetzkampagnen, dass NGOs, dass es gibt eine Skandale mit Millionen von Euros und so weiter, was immer benutzt wird, kann nicht wirklich wirken. Es ist ein offenes Projekt, ist unterstützt nicht nur in Griechenland, aber so international. Und eine Räumung würde nicht so einfach für die Regierung. Aber das ist nicht so auszuschließen.
Ja, soweit Jorgos, der in Athen lebt und mit zu den Besetzern des City Plazas gehört, ein ehemaliges Hotel. Die Besetzer vom City Plaza rufen nun zu einem transnationalen Aktionstag auf gegen das Grenz- und Krisenregime Europas.
In Griechenland wird es ganz viele Demonstrationen oder Aktionen, die werden viel organisiert. In Athen und Thessaloniki, die Hauptstädte Griechenlands, wird es große Demos geben. Aber auch bei den Inseln, in kleineren Städten, wird es verschiedene Aktionen. International gibt es auch, ist viel auch in Deutschland. Wir hatten immer das Kontakt mit Blockupy oder dem Bündnis Welcome to Stay. Aber auch verschiedene Aktionen, die werden auch in Deutschland, in Italien, in England. Dieses Ruf hat viel Unterstützung gefunden, glaube ich.
Ja, wie gesagt, Yorgos aus Athen zum Internationalen Aktionstag gegen die Festung Europa. Der startet am Samstag, also am 18. März, vor allem auch, weil dieser 18. März in Griechenland gleich mehrfach eine Bedeutung hat. Vor 2 Jahren am 18. März war einmal mehr klar geworden, dass das Spardiktat von unter anderem und vor allem Deutschland gegenüber Griechenland durchgesetzt wird, egal was die griechische Bevölkerung dazu sagt. Und ein Jahr später, im letzten Jahr dann des 18. März, wurde der EU-Türkei-Deal besiegelt mit all seinen leidvollen Folgen, die sich in Griechenland noch etwas deutlicher zeigen als hierzulande.
Wir blicken nach Dessau. Dort fand am vergangenen Samstag ein Neonazi-Aufmarsch statt. Der Aufmarsch wurde von mehreren Gegenveranstaltungen begleitet und gestört. Laut Polizei nahmen an dem jährlichen Gedenkmarsch der Neonazis etwa 130 Rechte teil. Einige reisten dafür an, viele kamen aus der Umgebung. Paul vom Bündnis Dessau Nazifrei erklärt, wer den Neonazi-Aufmarsch organisiert hat.
Das sind die Freien Nationalisten Dessau, die Neonazi-Gruppe aus Dessau sozusagen. Eine freie Kameradschaft, die mit der Brigade Halle zusammenarbeitet, mit Neonazis aus Burg, aus Bautzen. Eine ehemalige Bautzener Stadträtin von der NPD ist jetzt nach Dessau gezogen und hängt dort auch mit drin. Der Herr Riefling, dem vielleicht einige bekannt sein sollten, war auch auf der Demo. Aus dem Harz waren viele Neonazis auf dieser Nazi-Demonstration und die hängen alle sehr zusammen auch.
Die Neonazi-Szene in Dessau mobilisiert jährlich zu diesem Gedenkmarsch. Anlass dafür ist der Jahrestag der Bombardierung von Dessau im März 1945. Neonazis missbrauchen das Datum immer wieder für ihre Aufmärsche.
Am 7.3. wurde Dessau bombardiert von den Alliierten. Und da der 7.3. aber dies Jahr auf den Wochentag fiel, haben sie ihren Trauermarsch am 11. machen wollen. Also sie wollen dort einfach den in Anführungsstrichen deutschen Opfern gedenken und stellen das Ganze als, ich kann mal zitieren, Bomben-Holocaust dar, dass die Alliierten sozusagen die Bösen waren und das arme deutsche Volk wurde bombardiert von den bösen Alliierten und stellen also einen Opfermythos dar.
Nicht nur mit ihrer Geschichtsklitterung, auch mit ihrem Aufmarschort auf dem Bauhausplatz provozierten die Nazis. Vor genau 85 Jahren wurde das Bauhaus in Dessau durch die Nationalsozialisten geschlossen. 1932 hatte der damalige NSDAP-dominierte Stadtrat die Schließung des Bauhauses beschlossen. SA-Truppen schüchterten die Bauhäusler immer wieder durch Aufmärsche ein. Daran wollten die 130 Neonazis am vergangenen Samstag wohl anschließen. Ein vergeblicher und armseliger Versuch. Das Bauhaus wehrte sich mit Plakaten wie »Nazis, nein, danke« und »Moderne ist weltoffen« gegen den Aufmarsch. Für direkten und lautstarken Protest sorgten hingegen die Demonstrierenden des Bündnisses Dessau Nazifrei. Sie versammelten sich zunächst am Bahnhof zu einer Kundgebung. Paul erzählt aus seiner Perspektive den Ablauf an diesem
dort
Tag.
Dort waren wir anfangs über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Demonstration, die dann gegen 14 Uhr anfing, waren wir ungefähr 100 Aktivistinnen und Aktivisten, die dann eben die Route der Nazis abgelaufen sind, damit sie dort nicht langlaufen können. Parallel hat aber auch noch die Menschenkette stattgefunden. Da waren laut MZ 2500 Personen bis 3000 auf der Straße. Die haben eine händchenhaltende Menschenkette um die Innenstadt gebunden, konnten damit zwar nicht die Route blockieren, aber zumindest ein symbolisches Zeichen setzen. Fand ich auch ganz wichtig. Wir 100 übrigen haben dann eben die Route der Nazis blockiert und sie sozusagen abgeschirmt. Also der Tag lief so ab, dass wir die Hauptstraße langgelaufen sind und weiter daneben, die Straßen daneben sozusagen, wurden die Nazis abgeschirmt und mussten dann durch die Nebenstraßen und die Pampa laufen.
Soweit Pauls Perspektive auf den vergangenen Samstag. Ein nicht ganz so positives Fazit über den Erfolg der Gegenproteste zogen andere Leute vom Bündnis Dessau Nazifrei. Das Bündnis kritisierte vor allem die Polizeistrategie. Demnach habe die Polizei Gegendemonstrationen in unmittelbarer Nähe des rechten Aufzuges von vornherein unterbunden. Kleinste Gruppen seien des Platzes verwiesen worden, selbst wenn der Aufmarsch der Neonazis noch weit entfernt war. So ist es in einer Stellungnahme von Dessau Nazifrei in der MZ zu lesen. So wird auch berichtet, dass die Polizei auch mit einem Großaufgebot in der Stadt war. Das Bündnis Dessau Nazifrei gibt es seit dem Frühjahr 2014. Es entstand aus der Motivation heraus, mit vielfältigen Aktionen, menschenverachtendem und neofaschistischem Gedankengut im öffentlichen Raum entgegenzutreten. Eines ihrer Hauptziele ist, den jährlichen Neonazi-Aufmarsch, um den 7.3. mit Sitzblockaden effektiv zu stören.
Also man kann das Ganze natürlich gesetzlich legitimieren und das ist auch unser Ziel. Wir wollen versuchen, auch Bürger, die vielleicht nicht unbedingt sich auf die Straße trauen würden, dazu zu bringen, sich auf die Straße zu trauen. Und die können dann eben sehen, okay, wenn ich mich auf die Straße setze, dann muss mir nichts passieren, das ist nicht unbedingt illegal. Und so ist es eben unser Ziel, Nazis auf jeden Fall nicht in Dessau walten zu lassen.
Mit diesem Ziel, welches Paul am Ende formulierte, möchte ich mich auch an euch wenden. Es ist immer wieder nötig, auf die Straße zu gehen und Neonazi-Aufmärsche zu blockieren, egal in welcher Stadt. So wird auch am kommenden Samstag im Leipziger Süden wieder ein Neonazi-Aufmarsch stattfinden, der von der Partei Die Rechte organisiert wird.
Also ist jetzt nicht der einzige Neonazi-Aufmarsch, den Die Rechte in letzter Zeit veranstaltet oder auch plant. Ist eine Neonazi-Partei, die Aufmerksamkeit sucht und dementsprechend auch dorthin geht, wo sie hofft, Aufmerksamkeit zu bekommen. Da bietet sich der Leipziger Süden ganz gut an, besonders nach dem 12.12.2015, wo das ja schon mal versucht wurde. Und natürlich muss man dann halt natürlich auch berücksichtigen, dass mit dem Begründer dieser Partei, Christian Worch, der ja eine ganz eigene Beziehung zu Leipzig pflegt und hegt, da natürlich auch jemand mit an der Spitze dieser Partei steht, der dort so sein persönliches Süppchen kocht mit dieser Stadt und daher da sich wahrscheinlich auch leicht dafür begeistern lässt, dass seine Partei nach etlichen Jahren des Scheiterns, seines Scheiterns, auch wieder in Leipzig auf den Plan tritt.
Das ist eine reine Provokationsstrategie. Letztendlich werden da nicht viele Nazis kommen, weil es nicht vergleichbar ist eben mit einem Legida- oder Pegida-Aufmarsch, wo Tausende kommen werden, sondern da werden vielleicht ein paar hundert kommen maximal. Letztes Jahr waren es 150. Ich glaube, in dem Spektrum wird es dann dieses Jahr auch bleiben.
Ja, am Samstag wollen Neonazis der Partei Die Rechte durch Konnewitz demonstrieren, also durch Leipzig, durch den alternativen Bezirk Leipzigs. Das ist eher unwahrscheinlich, dass ihnen das gelingt. Das liegt natürlich auch an den Gegenaktivitäten. Und diese Gegenaktivitäten, das haben wir eben schon anklingen lassen hören, die sind auch Ziel staatlicher Repression.
Ich glaube, für die ganzen Strukturen, die sich der Antirepressionsarbeit verschrieben haben, gibt es viel zu tun seit 2015. Im Zuge von 12.12. sind viele Leute festgenommen worden. Es gab viele Ermittlungen und auch die Staatsanwaltschaft hat jetzt nochmal angekündigt, dass es in den nächsten Wochen, Monaten wieder Ermittlungserfolge geben wird. Und die Leute haben natürlich Angst, da auch von betroffen zu sein, weil, wie man weiß, die sächsische Justiz ist auf dem rechten Auge blind, schreitet voran mit der Extremismustheorie im Hinterkopf und versucht, jeglichen legitimen Protest auch zu beschneiden.
Bereits vor 2 Jahren wollten Neonazis durch Konnewitz laufen, das durften sie damals nicht. Es waren auch da zahlreiche Gegendemonstrationen geplant, so wie auch heute. Und es kam da vor knapp 2 Jahren auch zur Auseinandersetzung. Der Protest gegen die Neonazis wird kriminalisiert, allen voran von der Polizei, die damit die Gewalt an Demonstrierenden rechtfertigen möchte. Und das alles findet über ein Jahr nach den sogenannten Angriffen auf Konnewitz statt. Vor einem Jahr, im Januar war das, haben ja über 200 Neonazis Konnewitz überfallen. Und bis heute wurden zwar alle Namen veröffentlicht, die damals an diesem Überfall beteiligt waren, aber juristische Sanktionen, die stehen noch aus.
So am 11.01. wieder mal ein Montag. Legida war wieder auf der Straße, die Gegenmobilisierungen liefen, alle waren in der Stadt. Und die Zeit haben auch ungehindert von dem großen Polizeiaufgebot, das in der Stadt war, mit Hubschrauber und Co., Wasserwerfern, die eigentlich legitimierten Gegenprotest niederprügeln wollten, konnten sich ca. 250 Nazis und Hooligans in Konnewitz ungehindert treffen und haben da die Wolfgang-Heinze-Straße in Konnewitz in Scherben gelegt, haben Kassen geplündert, haben einen Schnellimbissladen verwüstet und auch alle Läden drumherum entglast. Die wurden festgesetzt. Merkwürdigerweise hat die Polizei zwar Ermittlungen aufgenommen und auch die Läden durchsucht, aber dann konnte man im Nachhinein auch ganz schön am MDR-Beitrag sehen, wie viel Beweismaterial eigentlich danach noch lag. Naja, wie gesagt, konnten die das verwüsten und jetzt nach bald 1,5 Jahren sind 215 Namen veröffentlicht worden von den Personen, die damals die Krawallen angeleitet haben und mitgemacht haben. Und das ist das klare Lok-Leipzig-Spektrum, Hooligan-Spektrum, aber auch eben klare Verbindungen zu den jungen nationalen NPD. Bis hin von Personen aus Niedersachsen, die da waren, also und Berlin. Das war schon ein breites Nazi-Spektrum, das da sich ungehindert treffen konnte. Und Connewitz, die Straße, in der alles stattfindet, in Scherben zu legen.
Ja, am Samstag wollen Neonazis demonstrieren. Ihre Hoffnung ist, durch Connewitz zu laufen. Oder wenn das nicht geht, durch die Leipziger Südvorstadt.
Für den 18.03. wurden auch Fußballspiele abgesagt. Das heißt, es ist auch damit zu rechnen, dass die BFE-Einheiten aus Westsachsen ankommen. Und da muss man damit rechnen, dass manche Polizistinnen da auf Rache auch aus sind und die Leute sich da raussuchen.
Letztendlich, wie der Tag sich gestaltet, liegt an den Menschen halt selber. Es gibt wie alle Jahre auch angemeldeten Gegenprotest in Form von Demonstrationen, Mahnwachen, Kundgebungen, an denen sich die Menschen beteiligen können. Da ist das Spektrum wie immer in der Stadt vielschichtig und das Motto und das Ziel aller Beteiligten ist, glaube ich, die Nazis zu stoppen. Und wie die Menschen das für sich an dem Tag entscheiden und halt machen wollen, entscheidet jeder für sich persönlich halt selber und ist aber trotzdem dazu aufgefordert und in der Verantwortung, sich darum zu bemühen, dass das gelingt.